Und an der Stelle hilft Medizin nur sehr eingeschränkt, so wie wir sie betreiben. Da helfen Lebensstilveränderungen, da helfen manchmal auch komplementärmedizinische Ansätze, da hilft vor allen Dingen das eigene Engagement, um die Situation zu verbessern. Und das würde ich ganz klar so sagen, viele medizinische Ansätze, die wir heute vornehmlich betreiben, sind Symptombehandlungen. Das heißt, wir kleben Pflaster auf irgendeine Wunde, aber wenn es darunter infiziert ist, dann hilft das Pflaster sozusagen nicht. Oder ein anderes Beispiel aus unserem Alltag. Keiner von uns würde bei einem Rohrbruch sagen, ich hole mal den Maler und wir streichen das mal irgendwie schnell wieder schön an, wenn darunter das Rohr weiter gebrochen ist und eben seine Flüssigkeiten absondert.
Jetzt sagst du, und das hast du im Vorgespräch auch nochmal sehr betont, deswegen ist mir auch wichtig, dass wir sagen, jeder kann was für seine Gesundheit tun. Und damit meinst du, wenn ich es aber richtig verstehe, nicht, mir tut was weh und jetzt ist der Moment, wo ich was mache und wenn es nicht mehr weh tut, dann höre ich damit auf, sondern wenn du von Lebensstil verändern sprichst, dann wie arbeitest du da mit Leuten? Du reißt mir mein Pflaster ab und sagst, Markus, wir gucken mal, was da drunter ist und dann gucken wir auch, was das mit dir und deinem Lebensstil zu tun haben könnte und was das mit dir und deinem Konsum zu tun haben könnte, was das mit dir und deinem Mindset zu tun hat, oder bin ich viel zu weit unterwegs?
Nee, das ist tatsächlich schon relativ gut beschrieben und ich möchte noch mal einen Schritt zurück machen, bevor ich auf diese Frage konkret eingehe. Und das ist tatsächlich so, dass wir uns klar machen müssen, dass es heute eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Forschung gibt, die sagen, dass die Krankheit, mit dem wir im Laufe unseres Lebens am meisten zu tun haben, ich nehme jetzt mal so ein paar aus der Bandbreite, also metabolische Erkrankungen wie Typ 2 Diabetes beispielsweise, Demenzerkrankungen, also ein krankhafter Gehirnschwund, von denen Alzheimer so die bekannteste ist, Erkrankung, Krebserkrankungen, also Zellwucherungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, egal ob Schlaganfall, Herzinfarkt oder Gefäßverkalkung, die eine Vorlaufzeit von teilweise 20, 30 Jahren haben können. Das heißt, in dem Moment, und jetzt möchte ich auf deine Frage eingehen, wo wir eigentlich noch denken, hey, es funktioniert doch gut, ich bin gerade, was weiß ich, Mitte 30, 40 oder so, ja, ich merke, es ist anstrengend, ich habe mir eine ganze Menge zugemutet, weil ich habe eine Familie gegründet, ich habe ein Haus gebaut oder gekauft, ich möchte Karriere machen und ich merke, dass ich mich weniger bewegen kann und die Ernährung auch nicht mehr so hundertprozentig Priorität bei mir hat und der Schlaf und die Regeneration, naja, wir fahren ja einmal im Jahr in Urlaub, läuft auch nicht mehr so gut, dann ist das tatsächlich der Entstehungszeitpunkt für das, was uns vielleicht mit 50, vielleicht aber auch mit Ende 50 dann erwartet. Und das sind Krankheiten, die sich chronifiziert haben und die eine lange, lange Vorlaufzeit haben. Und insofern, wir gucken uns, wenn wir in der wirklich engsten Begleitung mit Menschen im Rahmen des Mentorings zusammenarbeiten, Gesundheit gesamtheitlich an. Und wir gucken weniger auf Probleme als auf Potenziale. Es ist immer so eine Mischung aus Risikomanagement, Potenzialen und Zielen, die Menschen verfolgen. Das kann ich direkt schon mitgeben. Beschäftigt euch damit, um zu sagen, wo wollt ihr überhaupt hin und was ist familiär vielleicht auch an Vorerkrankungen da. Und dann kann man genauer gucken, wo liegen die größten Potenziale. Und Ganzheitsgesundheit bedeutet für mich Regeneration, Ernährung, Bewegung und ganz wichtig auch die mentale, die emotionale Seite der Gesundheit.
Okay, da fallen mir jetzt einen Haufen Fragen ein. Ich picke als erste Frage raus. Ich bin jetzt 54. Ist da schon so ein Point of No Return durch? Und wenn ich jetzt die ganze Zeit nichts gemacht habe, dann sollte ich jetzt sagen, komm, scheiß drauf, bringt auch nichts mehr? Oder kann man auch in dem Alter Dinge noch aufhalten, entschleunigen oder wie würdest du da mit älteren Leuten, oh mein Gott, wie würdest du denen sagen, hey, pass mal auf, ja, du kannst aber trotzdem noch innerhalb von 1 bis 2 Jahren wirklich Dinge umkehren, anhalten oder tatsächlich auch heilen? Kann man da noch was heilen oder ist es dann schon vorbei? Und ich bin ganz stark und tough, du kannst mir sagen, was du möchtest.
Ich freue mich ja, dass du diese Frage auch in einer gewissen provokanten Art und Weise stellst und sie vor allen Dingen auch für dein Publikum stellst und das finde ich total schön. Die erste Aussage ist, fairerweise sind wir mit 50 und auch ein bisschen drüber ja eigentlich in der Mitte unseres Lebens angekommen, wenn wir die Dinge richtig machen.
Wenn es gut läuft.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, jeder von uns wird dreistellig, aber das Potenzial besteht auf jeden Fall. Und ich würde auch weniger, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, immer nur auf Lebensdauer und Langlebigkeit achten, was in aller Munde ist, sondern lass uns doch mal auf die viel wichtigeren Komponenten und Lebensqualität achten. Denn wenn ich mit Menschen in Berührung komme auf größeren Veranstaltungen und frage, wer alt werden will, da gehen nicht so viele Hände nach oben. Und das ist, dass wir ein sehr destruktives Bild vom Altern haben, oft daran denken, dass wir gar nicht mehr eben diese freiheitliche Lebensweise führen können, auf Hilfe angewiesen sind, vielleicht gebrechlich sind und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann frage, wer würde denn gerne alt werden wollen, wenn er die Lebensqualität von heute in diese Zeit transportieren kann, dann ist es eigentlich so gut wie jeder und sonst hat man wirklich größere Baustellen, auch mentaler Art, die man angehen darf, einfach an der Stelle. Und deswegen, wir wollen doch als allererstes Lebensqualität möglichst lange erhalten, um zu sagen, so macht's Spaß und das ist auch frei bestimmt, was Spaß macht an der Stelle. Wenn du mit Mitte 50 sozusagen sagst, ich habe vieles vielleicht vorher nicht hundertprozentig gut gemacht und ich fälle für mich die Entscheidung, Dinge besser machen zu wollen, dann ist das der beste Zeitpunkt, den du gerade für dich wählen kannst. Weil Vergangenheit können wir nicht mehr beeinflussen, Gegenwart und Zukunft können wir gestalten und die Entscheidung, etwas für sich zu machen, für die Gesundheit zu machen, ist die größte Wertschätzung, die ein Mensch für sich aufbringen kann. Und dann ist es so, dass wir aus rein wissenschaftlicher Betrachtung sagen können, dass es tatsächlich so ist.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode der So geht Show. Heute sprechen wir über ein riesengroßes Thema für mich und wahrscheinlich für dich auch, nämlich Gesundheit. Da ich mir nicht irgendjemand für so ein Thema einladen wollte, sprechen wir heute mit jemandem, der Speaker ist, der Autor ist, der mit wirklich, wirklich interessanten, bekannten Menschen, da bleibst du besser dran, wenn du wissen möchtest, mit wem gearbeitet hat. Long story short, wir sprechen heute über Komponenten von Gesundheit. Bleib einfach dran, wenn du was wissen willst. Bei mir ist heute Dr. Ben Bark. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Dass du dran geblieben bist, ich könnte mir vorstellen, dass das bedeutet, dass mit deiner Gesundheit, dass du interessiert dran bist. Wir erwischen ihn unterwegs. Ben hat sich zugeschaltet. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ben, lass mich mit einer Frage starten. Gesundheit. Ich habe mir im Vorfeld natürlich überlegt, was ist denn das eigentlich? Und was ist denn deine Antwort auf Gesundheit? Was ist das?
Markus, vielen Dank, dass ich da sein darf in deinem wunderbaren Podcast. Und das ist eine total spannende Frage, die du am Anfang stellst, weil ich glaube, dass wir das zum einen sehr unterschiedlich definieren von Mensch zu Mensch und zum anderen, weil sich aus meiner Erkenntnis heraus die wenigsten Menschen diese Frage überhaupt einmal konkret gestellt, geschweige denn beantwortet haben. Und ich würde in meiner Welt das so beschreiben, dass Gesundheit nichts anderes als Freiheit ist. Und jetzt versetze ich in eine ganz kurze Situation, die jedem im Laufe des Lebens das ein oder andere Mal begegnet ist. Das ist nämlich so ein ordentlicher Infekt, bei dem man mal wirklich eine Woche, vielleicht auch zwei flach liegt. Und dann merkt, dass wenn die Gesundheit eben nicht da ist, auch wenn es nur vorübergehend ist, nichts mehr so ist wie vorher. Und den einzigen Wunsch, den Menschen in diesem Moment haben, ist, dass sie irgendwie wieder gesund sein können, irgendwie wieder ihren Alltag so gestalten können, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Und insofern ist Gesundheit für mich nichts anderes als Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, was ich machen möchte. Die Freiheit, dorthin zu gehen, wo ich mich aufhalten möchte. Die Freiheit, die Dinge zu entwickeln, die mir für mein Leben besonders wichtig sind. Und dafür brauchen wir eben genau Gesundheit als elementares Fundament.
Freiheit ist Gesundheit. Ja, gehe ich mit. Und gleichzeitig hat das natürlich mit meinem Ego zu tun. Vermute ich, triggert mich da so ein paar Sachen. Ich kann ja Pillen nehmen, oder? Dann bin ich doch fertig mit Gesundheit, oder nicht?
Ja, fertig im Gesundheit, mit Gesundheit würde ich tatsächlich wieder unterschreiben. Jetzt ist die Definition etwas unterschiedlich. In der Tat ist es so, dass wir sicher Situationen in unserem Leben haben, wo wir auch mal auf Medikamente oder Ähnliches zurückgreifen können und vielleicht auch müssen, um vorübergehend etwas zu stabilisieren, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Ja. In der Regel ist es aber so, dass unsere moderne Medizin Karacho-mäßig uns zur Seite stehen kann. Das heißt, wenn ich heute aus dem Hotel hier rausgehe und ich werde von einem Auto erfasst, dann freue ich mich, dass wir in einer westlichen Welt eine hervorragende Akutmedizin haben. Wenn ich aber die Menschen, die ich meist über Monate und Jahre begleite, betrachte, dann haben die nicht akut etwas, sondern dann haben die chronisch etwas entwickelt. Und da haben wir tatsächlich keine guten Ansätze in der Medizin, denn da versuchen wir mit Akutmedizin chronische Veränderung zu behandeln, dass eine sehr lohnenswerte Zeit als Investition für unsere Gesundheit bis zum 50. Lebensjahr, so als erster Breaking Point gesagt werden oder genannt werden kann. Da macht es also viel Sinn, bis dahin ordentlich auch Muskulatur aufgebaut zu haben. Und das ist vor allen Dingen auch nochmal für die Männer an der Stelle hervorgehoben, weil wir hormonartig ein bisschen andere Veränderungen natürlich haben, also so kontinuierlich weniger im Vergleich zu Frauen, die oft dann erdrutschartig im Zuge ihrer Menopause dann ganz schnell ihre Hormonsituation verändert sehen, auch dramatisch ihre Hormonsituation verändert sehen. Und der zweite ganz entscheidende Breaking Point ist eigentlich das Alter 65 oder Mitte 60, sagen wir einfach mal. Und das hat damit zu tun, dass sich in dieser Phase und diesen Zeitpunkten zum einen die Anpassungsmechanismen im positiven Sinne verlangsamen bis 50 und zum anderen auch der Abbau ab Mitte 60 nochmal beschleunigen kann. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel in unserem 6. Lebensjahrzehnt, schreibe ich auch in meinem Bewegungsbuch, nochmal eine ganz, ganz starke Fähigkeit haben, auch Herzzellen zu differenzieren, also die nochmal sozusagen für uns auf unsere gesunde Seite zu ziehen. Die Plastizität, nennen wir das, ist zu dem Zeitpunkt nochmal relativ hoch und wird dann einfach weniger. Und jetzt kommt die wichtigste Aussage, weil nicht alle werden so jung hier sitzen wie du und ich heute.
Und das ist aber, ich höre auf, das war, besser wird es nicht mehr heute. Okay, cool, ja.
Wir sind doch auch immer so alt, wie wir uns fühlen, Markus. Das muss man vielleicht auch noch sagen.
Ja, ich erzähle die Geschichte später, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe. Aber da mal
Ich freue mich drauf. Und was ich eigentlich nur noch ergänzen möchte, ist an der Stelle, es ist wirklich immer der beste Zeitpunkt, jetzt zu beginnen. Und wir haben Studien durchgeführt mit Menschen, die waren Ende 80, Anfang 90. Und die haben relativ gesehen zu Menschen, die Ende 20 waren, Anfang 30, prozentual die gleichen Zuwächse durch ein intensives Krafttraining erreicht, wie die Jungen einfach an der Stelle. Ja. Absolut gesehen sind da natürlich stärkere Veränderungen drin. Aber der Zuwachs und die Anpassungsfähigkeit besteht tatsächlich bis zu unserem letzten Atemzug. Und du hast es vorhin so schön gesagt, wir können tatsächlich immer auf unsere Gesundheit Einfluss nehmen. Es gibt allerdings auch keine Garantie, selbst wenn wir gesund leben, selbst wenn wir uns engagieren für unsere Gesundheit, dass uns nichts passiert. Aber wir managen Risiko und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Dinge besser überstehen, dass wir seltener davon betroffen sind, ist weitaus größer. Es gibt heute keinen wissenschaftlichen Zweifel an dieser Aussage.
Ist es das vielleicht auch, was du mit Mindset nennst, wenn du sagst, okay, die größte Wertschätzung für dich, für deinen Körper, für das, was du Leben nennst und das mit dem keiner weiß, was passiert hat, vielleicht auch ein anderer Ausdruck für Leben. Wenn ich jetzt einer bin von denen, die sagt, ja, finde ich total gut, ich fange morgen früh an und heute nochmal schön zwei Hamburger, eine Flasche Wein und obendrauf auch noch eine Tüte Chips. Wie kann man da, und dann sind wir ja mitten beim Schweinehund zum Beispiel, gibt es da so eine Möglichkeit zu sagen, nee, es ist keine gute Idee, morgen anzufangen, sondern am besten gehst du jetzt mal eine Viertelstunde spazieren. Verstehe ich das richtig?
Genau, ich glaube schon, dass es sehr sinnvoll ist, sich sukzessive mit dem Thema gesunder Lebensstil und Veränderung zu beschäftigen. Weil das, was wir sehr häufig sehen, ist, dass Menschen in diesem Kontext sehr große Ziele fassen, die dann in wirklich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nach einigen Wochen auch wieder scheitern. Das beste Beispiel sind die Neujahrsvorsätze. Auf der anderen Seite, die Gedanken sind frei und auch das Handeln ist frei. Wer meint, er möchte morgen beginnen und macht es tatsächlich und haut sich heute nochmal was rein, feel free. Es ist, also Gesundheit ist auch freiwillig, das muss man auch sagen. Auch wenn unser Gesundheitssystem an der Stelle wirklich differenzierter aufgestellt sein sollte, aus meiner Sicht, und wirklich die sich engagieren, auch noch stärker fördern sollte, sind wir in einem Gesundheitssystem, das eher Krankheiten verwalten möchte. Das hat auch vielerlei Zusammenhänge. Das ist nicht immer nur die böse Pharmaindustrie, die daran verdient, sondern das ist auf politischer Ebene so, dass man Menschen vermeintlich schützen muss und deswegen oft auch komplementärmedizinische Ansätze in ein nicht immer faires, rechtes Licht rückt, so sage ich mal im weitesten Sinne. Es hat viel damit zu tun, dass an der Stelle auch mit Krankheit enorm viel Geld verdient wird. Ist egal, Wen man jetzt in diesem Kontext hervorheben möchte, es hat damit zu tun, dass auf Krankenkassenebene der Risikostrukturausgleich existiert, dass viele Menschen das auch gar nicht wollen, diese Verantwortung, sondern sich darauf verlassen wollen, dass wenn sie irgendwo hingehen, dass das schon für sie erledigt wird. Und das sind einfach vielfach Ansätze, die das ziemlich ruckelig an der Stelle machen.
Lass es uns bei ziemlich ruckelig behalten, wenn ich dann halt auch hin und wieder lese, dass man ja Leute auch krank oder gesund machen kann, indem man einfach irgendwelche Grenzwerte mehr oder weniger beliebig nach oben oder nach unten verschiebt und schon haben wir 15% mehr oder weniger, was auch immer. Eine Frage, die aber in dem Kontext vielleicht Sinn ergibt, die ich dir unbedingt gerne stellen möchte, ist, du sprichst von Mentoring, von Menschen, mit denen du arbeitest. Würdest du das als ich praktiziere tatsächlich nennen oder würdest du sagen, nee, aus dem ganzen Arzt-Game bin ich eigentlich inzwischen komplett raus und wenn ja, warum? Warum hast du dich entschieden, nicht zu praktizieren?
Ja. Das ist eine total spannende Frage, weil ich das noch nie so für mich beantwortet habe, wie ich jetzt meine Tätigkeit exakt dabei bezeichnen würde. Aber ich kann es wirklich aus vielen auch wunderbaren Feedbacks meiner Klientinnen und Klienten berichten, dass sie mich oft als Gegenstand ihrer Veränderung sehen. Das sind wirklich beeindruckende Veränderungen. Ich habe oft die Situation, dass mich Ärzte darauf ansprechen und fragen, was wir gemacht haben, was über Jahre hinweg scheinbar nicht mit den klassischen Ansätzen zu behandeln war. Und das sind wirklich auch gute Mediziner und sehr, sehr fleißig arbeitende Mediziner. Ich habe großen Respekt für jeden, der sich in diesem medizinischen System aufopfert, man kann es gar nicht anders sagen und auch unter diesen Voraussetzungen versucht, sein Bestes zu geben und das ist, wie gesagt, das System selbst, aber es sind auch die Menschen, mit denen man zu tun hat, die mit einer oft sehr komischen Erwartungshaltung an einen herantreten. Ich bin ja promovierter Sportwissenschaftler, das heißt, ich habe keinerlei medizinische Ausbildung, auch wenn ich in einem sehr neurowissenschaftlich-medizinischen Kontext geforscht habe, besteht mein Wissen darin, dass ich enorm viel im Bereich der Fortbildung gemacht habe und vor allen Dingen primärwissenschaftliche Literatur lese und nicht sozusagen viel Wissen, was einfach heute auch nicht mehr korrekt ist. Und da kann man die DGE zum Beispiel als eine der Instanzen nennen, die aus meiner Sicht mit vielen, vielen Vorgaben und Leitlinien weit an der tatsächlichen wissenschaftlichen Literatur vorbei sind und auch einer konsenswissenschaftlichen Literatur. Ich spreche jetzt nicht davon, dass irgendwie eine Studie mal irgendwas gezeigt hat. Ja. Ich würde mich also im weitesten Sinne als jemand bezeichnen, der Menschen wirklich an der richtigen Stelle erreichen kann, bewegen kann, der sehr individuell auf die persönlichen Bedürfnisse eingeht, der Wege aufzeigen kann, also wirklich eher eine Art Mentorentätigkeit, die ich habe, die dann sehr wissenschaftlich und analytisch fundiert ist. Das muss ich schon als Wissenschaftler irgendwie, gehört das mit dazu.
Verstehe. Hintergrund der Frage war, und Grüße gehen raus, lieber Alexander, wenn du das hörst, es gibt Ärzte, die sagen, okay, ich habe aufgehört, Arzt zu sein und zu praktizieren, weil mich einfach unfassbar abgefuckt hat, dass ich Leute zu mir gekommen sind mit einem eindeutig auf ihr Lebensstil zurückzuführenden Leiden, dem man dann sagt, bitte hör doch einfach auf zu rauchen, um die dann 5 Minuten später, 10 Minuten später, einen Tag später, 2 Wochen später draußen vor der Praxis rauchen zu sehen. Und das frustriert. Und ich glaube, genau hier sind halt viele, wie hast du es eben gesagt, Aufopferungsfälle, wo man einfach denkt, Leute, okay, Freiheit, ihr entscheidet über eure Gesundheit und wie schlau kann das sein, das so zu machen? Und das spielt vielleicht in das Thema Verantwortung rein. Und
die Beispiele kennen wir alle. Also wenn wir vom Krankenhaus sehen, dass jemand gerade aus dem Bett irgendwie wieder rausgekommen ist nach einer Amputation und im Rollstuhl die Kippe an der Kippe zieht. Aber genau das meine ich eben auch, wenn ich sage, unser Gesundheitssystem ist hier nicht gerecht und korrekt ausgerichtet. Ich will nicht sagen, dass wir nicht Verbindlichkeit haben, Menschen zu helfen, aber wir müssen ihnen an anderer Stelle helfen, tatsächlich Veränderungen zu erzielen. Und vor allen Dingen darf es nicht zulasten der Menschen gehen, die sich für ihre Gesundheit engagieren. Und das erlebe ich jetzt inzwischen immer häufiger. Und ich mache ein Beispiel, um das auch nochmal zu untermauern, dass es gar nicht die Hausarztpraxis um der Ecke sein muss, wo sich jemand einsetzt für die Menschen, die bei einem sind und immer wieder versucht, diese Impulse zur Lebensstilveränderung zu geben und sieht dann jemanden 10 Minuten später vor der Praxis quarzen, sondern es geht auch darum, dass wir beispielsweise immer wieder in unseren Analysen sehen, dass Menschen sehr niedrige Eisenwerte haben, die über die orale Substitution kaum noch in den Griff zu kriegen sind, auch im Kontext teilweise von Darmerkrankungen oder sowas, wo die Aufnahmefähigkeit nochmal eingeschränkt ist. Die Speichereisenwerte, Ferritin, sind grenzwertig niedrig. Die haben alle möglichen Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion, die Haare, die Energie, die, also alles, was sozusagen an Symptomen sichtbar sein kann, dass das tatsächlich auch ein Problem ist. Man konzentriert sich dann auf andere Eisenwerte, die irgendwo vom Körper noch stabilisiert werden kann, und sagt dann, nee, wir können keine Eiseninfusionen machen. Was dann wirklich ein sehr direkter Weg ist, schnell etwas zu verändern und auch massiv etwas zu verändern. Das übernehmen wirklich in vielen Fällen die Krankenkassen nicht. Und das hat auch nochmal mehr damit zu tun, dass die Ärzte, die es dann nicht machen wollen, entweder ein bisschen Sorge haben, weil das Komplikationen machen kann in sehr seltenen Fällen, aber das auch bezahlen müssen, also nicht nur ihre Zeit investieren, sondern im Zweifel sogar sich mit den Krankenkassen reimen, das dann auch noch nicht erstattet zu bekommen. Während ein Mensch, der mit einer Sickerblutung auf der Intensivstation liegt, der einen Lebensstil pflegt, von dem man sagen kann, man kann seinen Körper gar nicht offensichtlicher vergewaltigen jeden Tag mehrfach. Der bekommt jede Woche eine Eiseninfusion und die kostet in so einem Krankenhaus mal eben, ich kann es nicht genau sagen, 400-500 €. Während die draußen 60 € kosten würde oder sowas. Der kriegt es jedes Mal als Infusion. Es wird jedes Mal übernommen. Es wird die teuerste Behandlung überhaupt übernommen. Und die anderen Menschen werden da nicht mitgenommen. Und das finde ich aus meiner Sicht ungerecht. Aber ich habe dieses System nicht geschaffen und ich habe mich lediglich entscheiden können, dass ich Menschen viel, viel mehr präventiv helfen möchte, also auch vorsorglich arbeiten möchte. Das bedeutet natürlich auch immer, dass Menschen bei mir Geld in die Hand nehmen dürfen und im Rahmen dieses Programms tatsächlich auch wirklich, um das mal vorsichtig zu sagen, eine ordentliche Investition. Aber es gibt wirklich viele Wege, sich um die Gesundheit zu bemühen. Es gibt viele, viele tolle Menschen, die sich auch nicht mehr rein systemorientiert hier in diese eine Schiene oder auf dieses eine Gleis setzen lassen, die großartige Arbeit leisten. Und ich glaube, wenn wir eine Mischung haben, dass Menschen selbst bereit sind, etwas zu verändern, Dinge anzupacken, offen sind, auch andere Wege zu gehen, dann gibt es heute tolle Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Disziplinen, die großartige Arbeit leisten. Und zumindest Menschen, die ein Alternativangebot haben wollen, das auch anbieten können. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, es gibt Menschen, die sind durch die Schulmedizin gesund geworden. Es gibt Menschen, die sind durch die Komplementärmedizin gesund geworden und sind Menschen, die haben gar nichts gemacht oder haben einfach nur irgendwie den Ort gewechselt oder ihr Lebensstil anders gemacht oder haben anders angefangen zu denken. Ich sage das jetzt mal ganz platt. Und sind dabei gesund geworden. Also einen Weg zur Heilung gibt es offensichtlich aus allen diesen Bereichen. Und es ist eine Entscheidung und es ist wichtig, aufgeklärt zu sein und dann zu gucken, welchen Weg möchte ich für mich beschreiten.
Sagt es, dann ist es eine Entscheidung. Bringt mich zu Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, um mal so ein paar zu nennen, Bodo Schäfer, Jürgen Hingsen, Zehnkämpfer. Hier, Opa erzählt von früher, ich erinnere mich an die 110 Meter, aber das ist eine andere Geschichte. Für den Fall, dass du nicht genau weißt, wovon ich spreche, googelst einfach Jürgen Hingsen, 110 Meter Hürdenlauf, Olympische Spiele oder Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, glaube ich. Ne?
Ja.
Aber auf was ich hinaus möchte, und übrigens auch Toni Schumacher, den ich persönlich besonders spannend finde aus Fußballersicht. Leute, keine Angst, ich fange nicht wieder mit Fußball an. Gibt es eine Korrelation zwischen Erfolg, Gesundheit, Gesundheit, Erfolg? Sind wir hier mitten in diesem Mindset-Thema?
Das ist eine super spannende Frage und tatsächlich auch eine sehr differenzierte Frage. Und jetzt triggerst du den Wissenschaftler in mir an, dass ich das nicht mit einer kurzen Antwort und auch garantiert heute und hier nicht vollständig sozusagen aufdröseln kann. Alleine meine Gedankenwelt, die ich dazu habe. Was ich ganz klar sagen kann, ist, dass ich oft beobachte, dass Menschen, die sehr erfolgreich sind, sich auch ganz bewusst Zeiten für sich einräumen. Also zum Beispiel auch zum Start in den Tag. Und das haben sie offensichtlich schon gemacht, als das Konto noch nicht so voll war, weil das oft so ein Argument ist. Klar, wenn ich so viel hätte, dann würde ich auch, ne? Das ist so ein Standardspruch. Das Zweite ist, es gibt wirklich fundierte Statistiken dazu, dass Menschen, die aus besseren Verhältnissen kommen, die vorsichtig gesagt auch einen höheren Schulabschluss oder auch weiterführende Berufsausbildungen und Studienabschlüsse oder ähnliches haben, dass die auch eine höhere Lebenserwartung haben. Also es scheint auch wieder hier eine Rolle zu spielen, was kann ich mir an Medizin leisten. Und jetzt kommt das Beste und das Wichtigste eigentlich, die heute entscheidendsten Parameter für Langlebigkeit und Lebensqualität. Die können wir alle, egal welches Einkommen wir haben, egal welche, ja, Zeit will ich jetzt nicht sagen, also Zeit brauchen wir schon, aber sage ich mal, egal welchen Bildungsgrad und welches Einkommen wir haben, durch unseren Lebensstil gestalten. Das ist der sogenannte VO2-Max-Wert, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, die extrem wichtig ist, um zum Beispiel mit einer Prognose in den nächsten 15, 20 Jahre schon sagen zu können, ob jemand noch in der Lage ist, Treppenstufen zu gehen. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wenn so ein Grundbedarf für, ich komme irgendwie ein paar Treppenstufen hoch, 15 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ist und ich habe jetzt eine Atemwegsinfektion der oberen Atemwege, die uns ja in den letzten Jahren in unterschiedlicher Form auch begleitet haben, und jemand hat noch 15 Milliliter an maximaler Sauerstoffaufnahmefähigkeit, dann ist der bei so einer Erkrankung all in. Dann ist da null Spielraum mehr. Wenn jemand eine von vielleicht 35 oder 40 hat, weil er eben gut trainiert ist, weil er das spezifisch trainiert hat, dann ist der vielleicht nur mit 40, 30, 45, 50% da drin und hat einfach Kapazitäten. Und der zweite Wert ist Muskelmasse respektive Muskelkraft, bei der wir wissen, dass der Muskel nicht nur in der Regel ganz nett aussieht, sondern über 400 Myokine im Körper produziert, die in den unterschiedlichsten Geweben und auch im Gehirn dazu führen können, dass neue Nerven entstehen, dass Entzündungen moderiert werden, gesenkt werden, dass das Immunsystem spezifisch trainiert wird. Und ich meine, das passiert, wenn wir Treppen steigen schon, wenn wir beim Zähneputzen in der Kniebeuge einfach statisch sind, wenn wir, klar, Gewichte heben, wenn wir einfach nur mit dem Körpergewicht arbeiten, dann, wenn wir unseren Körper herausfordern, dann adaptiert er sich so, dass wir vor allen Dingen davon ausgehen können, dass eine ganze, ganze Menge Lebensqualität entsteht und im zweiten Schritt dann eben auch mit einer höheren Lebensqualität auch die Lebensdauer mit großer Wahrscheinlichkeit zunimmt. Und ich möchte einen letzten Aspekt auch nochmal im Kontext der Muskulatur ergänzen, weil das wirklich ein Gamechanger ist, auch das verstanden zu haben. Der Muskel macht ganz, ganz viel in der Balance unserer Blutzuckerspiegel. Und gerade dieses Thema metabolische Balance, Blutzuckerspiegel, das ist für, wenn das nicht in Ordnung ist, für alle Krankheiten massiv befeuernd. Demenz, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort. Wirklich für alle Krankheiten massiv befeuernd. Und der Unterschied, ob jemand metabolisch gesund ist und ob er metabolisch krank ist, also einen Typ-2-Diabetes hat, bei dem eben der Blutzucker nicht mehr runterkommt aufgrund von einer Insulinresistenz etc. pp. Der liegt darin, dass der eine im Vergleich zum anderen nur einen Teelöffel mehr Zucker im Blut zirkulierend hat, auf den gesamten Körper. Und unsere Muskulatur ist in der Lage, wenn wir viel davon haben, wenn die auch Arbeit verrichtet, also wenn die auch benutzt wird, diesen Zucker aus dem Blut rauszusaugen wie so ein Schwamm und eben damit wirklich einen der zentralsten Aspekte für unsere Gesundheit zu leisten. Es gibt extrem viel, was für Bewegung inspirieren kann. Und damit wären wir eigentlich wieder bei deiner Frage, wie kriegt jemand den Hintern hoch? Ich sag mal im ersten Moment, und dann gehen wir vielleicht noch tiefer drauf ein, jeder Mensch befindet sich immer an dem Punkt in seinem Leben, weil es nicht genug Gründe gegeben hat, an einem anderen zu sein. Und da kann jeder jetzt seine persönliche Wertung zu vornehmen, weil ich meine das ganz wertfrei. Das kann Freude oder auch Trauer auslösen. Und dann ist die nächste und beste Sache, ich kann es ja schon im nächsten Moment verändern. Und ich kann es mit kleinen Schritten und Kontinuität verändern und damit am Ende des Tages große Ergebnisse erreichen. Wir alle kennen dieses Beispiel von 1 Grad falsch eingestellte Flugrichtung und wir kommen am Ende des Tages irgendwo auf der anderen Seite des Erdballs aus, auf langen Strecken. Also überlegt, was das macht, wenn wir zum Beispiel als eine Methode direkt morgens zum Start in den Tag 10 Minuten, ich nenne das Powerstarter, an Bewegung und Sport machen. Das ist ein Gamechanger, ich verspreche das.
Willkommen im Compounding-Effekt, Leute. Übrigens, für den Fall, dass ihr jetzt fragt, okay, wie kann ich denn mit diesem Typen zusammenarbeiten auf dem ganz oberen Level oder unteren, guckt einfach auf die Seite, ihr findet alles in den Shownotes. Und genau da möchte ich jetzt auch hinstarten, nämlich es gibt, wenn ich dich richtig verstanden habe, einige Grunddinge, die man so machen kann. Und ich mag kurz mit einer Metapher starten. Ich habe das mit dem Triathlon mal gemacht und mein Ego hat mir gesagt, ich frage natürlich nur für einen Freund. Ich habe dann nicht überlegt, okay, wie könnte ich denn halt vielleicht einfach noch ein bisschen schlauer Gewicht verlieren, also ich jetzt persönlich, und deswegen beziehe ich es auf mich. Ich habe dann geguckt, wie kann ich denn den Sattel ein bisschen leichter machen, um da 17 Gramm zu sparen, und ich brauche natürlich auch, ich bin nicht so tief drin, irgendwelche Shimano-Gangschaltungen, die bringen auch nochmal etwa 7 Newtonmeter auf 3000 Kilometer oder irgendwie so eine Scheiße. Was ich sagen möchte, ist, wir tendieren, glaube ich, alle dazu zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier mit dem High-End anfangen. Aber es gibt, wenn ich dich richtig verstanden habe und du hast da eine Formel, Dinge, die man einfach jeden Tag wirklich ganz low-basic einfach machen kann, die den allermeisten Impact haben. Und wenn du dann noch Bock hast, kannst du denkst du halt über einen Sattel, der dann halt dich noch 7 Millimü, was auch immer, aerodynamischer macht oder... Ich finde zum Beispiel auch geil, wenn Leute wie ich jetzt hier mit 120 Kilo in der Gegend rumgucken auf so einem Fahrrad, aber hier so einen Eierhelm haben, weil der halt aerodynamischer ist. Was kann man denn so ganz basic-mäßig machen?
Und nochmal, ich freue mich über jeden, der sportlich aktiv ist. Ist ja doch klasse. Also startet euch aus wie die Profis. Wenn es ein gutes Gefühl macht und vielleicht auch noch ein bisschen was an Performance bringt und darum geht es, ist doch alles fein. Ich glaube aber, und das ist viel wichtiger und darauf willst du hinaus, wir brauchen im Grunde genommen gar nichts, um loszulegen. Also es ist eine bewusste Entscheidung und ich stelle sehr häufig fest, dass wir in der heutigen Welt viel zu sehr im Kopf unterwegs sind und viel zu wenig im Körper, dass es wirklich eine regelrechte Entkopplung dabei gibt und dass das Körpergefühl dabei völlig verloren geht und die Rückmeldungen des Körpers eigentlich an den Kopf immer mehr verdrängt werden, immer unterbewusster stattfinden, weil das so ein bisschen ist wie, ich sitze in einem köchelnden Topf, aber das Wasser war anfangs lauwarm und jetzt habe ich gar nicht gemerkt, dass wirklich mal heiß geworden ist. Und so ist, glaube ich, das Entscheidendste, was ein Mensch sich beantworten kann, wenn er heute die wichtigste Gesundheitskomponente ins Leben integrieren will. Und auch da ist die wissenschaftliche Literatur beziehungsweise auch meine Position eindeutig. Es ist immer Bewegung, weil es auf Körper und Geist sich letztlich auswirkt. Dann ist das, gerade wenn man eine Zeit lang nicht aktiv war oder wenn man vielleicht auch noch gar nicht so richtig aktiv war, ja nicht nur mit Freudensprüngen am Anfang verbunden. Gerade die, die früher 100 Kilo und mehr auf der Bank gedrückt haben, die denken irgendwie, ja, dann fange ich jetzt mal mit 80 an oder 90, mal ein bisschen locker, dass ich noch Luft habe. Und dann stellst du fest, dass die 50 Kilogramm vielleicht schon in diesem Verhältnis herausfordernd ist. Deswegen ist das Wichtigste, was jemand jetzt machen kann, ist sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und alles dafür zu machen, dass wenn 3 Monate rum sind, dass ich sage, das war so geil, was ich da angefangen habe. Ich mache es auf jeden Fall weiter und mich dabei eben auch nicht verletzt habe, weil das ist eine Sache, die ganz, ganz entscheidend ist. Wenn wir uns eben so mit 50 oder auch 60 oder so verletzen, schwer stürzen oder irgendwie eine Ruptur oder sowas zuziehen oder einen Knochen brechen oder sowas, dann beschleunigen wir natürlich die Abbauprozesse ganz, ganz extrem und es wird sehr viel anstrengender, die noch wieder aufzuholen. Wenn wir jung sind, dann wissen wir selber, kann mal was schief gehen und wir kommen sehr schnell wieder dahin. Also betreibt bitte den Sport auch immer unter dem Aspekt nicht, was ist das Sicherste oder sowas, ich darf mich nicht gefährden, aber wo will ich auch nicht verrückt und blind sein und ins offene Messer reinlaufen. Und dafür ist es je nachdem sinnvoll, sich eine professionelle Unterstützung zu suchen und bitte nicht das erstbeste YouTube-Video von irgendjemandem, der einen Ärmel hat wie anderen Oberschenkel und sagt, genau so muss es sein und du musst möglichst viel und möglichst hart und nimm nur noch das zusätzlich ein. Ich glaube, da dürfen wir vernunftsbegabt genug sein, entweder wirklich professionelle Unterstützung an die Seite oder Konzepte, die wirklich auch sicher und gut funktionieren können und immer angemessen an das, was jemand für sich tatsächlich auch beibehalten kann. Also Pareto-Prinzip 80-20. Ihr braucht nicht euch in 6 Wochen irgendwie zu beweisen, dass ihr 6 Kilo abgenommen habt oder von mir aus auch 12, damit danach 15 draufkommen. Guckt, dass ihr das, was ihr heute anfangt, dauerhaft beibehalten könnt, dass ihr Spaß dabei habt, dass Ergebnisse entstehen und dann könnt ihr es immer größer bauen. Es ist alles in Ordnung. Und Leistungssport ist keine Gesundheitsfürsorge. Das sehen wir an allen Ecken und Enden, wenn die Leute irgendwie nach Olympia im Kunstturnen mit Mitte 20 fertig sind, verbraucht sind, kaputt sind, keinen weiblichen Zyklus mehr haben oder. Es ist beeindruckend, überhaupt keine Frage. Und Sport darf in angemessen und für uns Otto-Normalverbraucher wirklich oft auch in deutlich intensiverem und umfangreicheren Umfang stattfinden. Es braucht nicht viel an Zeit, um massive Verbesserungen zu erzielen und einen enormen Impact für die Gesundheit zu leisten.
Das bedeutet, wenn ich dich verstehe, die Empfehlung ist, guck mal, hör mal, was alle irgendwie über einen Konsens sagen, trink genug und schlaf halt mehr als 4 Stunden und erzähl dir keine Geschichte, dass das eine coole Idee wäre, halt viel zu wenig zu schlafen. Das, was alle im Grunde ja auch wissen, wo auch ein großer Konsens besteht. Und ansonsten schaff dir einfach deine Routinen. Guck, dass du morgens vielleicht mit 20 Burpees in den Tag startest und dann ist schon cool. Ist es wirklich so einfach?
Ja, vom Grundsatz würde ich schon sagen. Also ich gebe zu, dass in der Informationsflut vieles auch da zu lesen ist, auch relativ breit zu lesen ist, was sich wissenschaftlich so nicht belegen lässt. Ja. Gerade auch bei der Ernährung existiert massiv viel Bullshit. Du darfst dir immer die Frage stellen, wer hat das geschrieben? Was ist der Vorteil von dem, der das geschrieben hat? Und wenn ich das nicht direkt sehen kann, wer steckt noch dahinter? Weil das haben wir zum Beispiel bei Vitaminpräparaten ganz, ganz häufig, dass da massiv gefeuert wird. Und ja, es gibt auch bei Überdosierung und Abusus immer Risiken, aber keiner erzählt, wie viele Nebenwirkungen und auch dadurch krasse Fatalausfälle entstehen, zum Beispiel durch Medikamentenabusus oder ähnliches. Also, um es runterzubrechen, ich würde jedem empfehlen, eine Routine von etwa 20 Minuten Bewegung in den Alltag zu integrieren, jeden Tag. Ich würde jeden Morgen 10 Minuten in einer Art Powerstarter-Routine machen und ich würde nicht unbedingt mit Burpees beginnen, denn die sind schon relativ anspruchsvoll, wenn ich es nicht so sehr gemacht habe, sondern vielleicht mit einer halben Kniebeuge, die ich ein bisschen wippen beim Zähneputzen letztlich mache oder mit einem Wandsitz oder sowas, da kann ja nicht viel schief gehen oder erstmal mit einer Liegestütz auf den Knien oder einer halben Liegestütz mich irgendwo ranzuhängen und zu gucken, was kriege ich hochgezogen oder auch nicht oder ich springe in die die Klimmzugstange und lasse mich dann passiv langsam nach unten, also alles angemessen, vernünftig erwärmt, da brauche ich nicht im Detail drauf einzugehen und ich habe ja auch gesagt, ich möchte hier keinen Werbeblock für irgendwelche meiner Konzepte machen, das liegt mir fern, sondern wir wollen die Leute hier grundsätzlich in Bewegung bringen. Und dann würde ich als eine der entscheidendsten Komponenten nochmal aus der wissenschaftlichen Literatur, speziell für den Bereich Bewegung und auch Entspannung sagen, über den Tag Unterbrechungen einbauen. Also dieses Dauersitzen zum Beispiel massiv zu reduzieren, zu gucken, dass wir diese Art NEAT haben, also Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das ist durch den Professor Levine zum Beispiel sehr, sehr gut erforscht, dass wenn wir über den Tag einfach uns mehr bewegen, dass das massiv an zusätzlichen Kalorien verbrennen kann. Und dann guckt euch mal auf der Ernährungsseite an, was so die richtig blöden Geschichten sind, die regelmäßig auch in welcher Menge reingefeuert werden. Es kann sehr heilsam sein, einfach mal mit einem kontinuierlichen Blutzuckermessgerät zu gucken, wo jage ich mich da denn ständig so hin. Es kann sehr heilsam sein, mal zu gucken, wie viel Kalorien nehme ich denn wirklich zu mir so über den Tag, um zu merken, okay, das ist einfach zu viel, da muss dann irgendwo auch was gespeichert werden. Und dann gibt es verschiedene Strategien und vielleicht machen wir dazu auch einfach nochmal eine zweite Runde irgendwann, wenn wir da spezifischer drüber sprechen wollen. Aber es gibt bei der Ernährung letztlich Calorie Restriction, also ich reduziere wirklich meinen Kalorienbedarf, um zu gucken sukzessive, ab welchem Moment fange ich an abzunehmen, tracke das dann sehr kontinuierlich über ein tägliches Wiegen, was eigentlich nicht so meine Herangehensweise ist, aber das ist eine Möglichkeit. Oder ich skippe wirklich die Dinge, die hochkalorisch und nicht gut für mich sind und reduziere dadurch eben meinen Gesamtkalorienumfang, um den es am Ende des Tages aber fast immer geht, wenn keine Erkrankungen zumindest vorliegen. Sonst muss man sehr viel spezifischer nochmal drauf gucken. Und was sich natürlich auch bei dem einen oder anderen bewährt, sind diese Meal-Skippings, das intermittierende Fasten, bei dem man eben einfach schon mal eine Mahlzeit rauskickt. Kave für Menschen, die hohen Stress haben oder auch Hormonschwankungen haben, da kann es kontraproduktiv sein. Aber ansonsten kann das auch eine effektive Methode sein, um einfach mal zu sagen, so eine Mahlzeit schmeißt einfach oder eine ausgelassene Mahlzeit schmeißt vielleicht einfach mal zwischen 500 und sogar 800 Kalorien raus und dann geht man schon mal auch schneller in ein Defizit. Und bitte achtet darauf, was ihr euch so zwischendurch alles reinschmeißt. Und dann wird mir oft gesagt, ja, ich esse eigentlich wirklich, guck mal, ich esse immer nur so ein bisschen zu den Hauptmahlzeiten, aber wenn ich halt jedes Mal an der Empfangstheke vorbeigehe, wo diese Haribo-Schale steht und mir davon eine Handvoll voll reinfeuer, dann habe ich am Ende des Tages darüber so viele Kalorien aufgenommen und vor allen Dingen auch Zucker, den ich empfehle, deutlich zu reduzieren, dass ich das überhaupt nicht ausgeglichen kriege durch Bewegung. Also Bewegung ist zwar für unsere Gesundheit das Wichtige, aber für das Thema Abnehmen, Gewichtsreduktion, es ist der kleinere Bruder. Es ist insofern elementar wichtig, es vernünftig integriert zu haben, weil es sonst oft zu Jojo-Effekten kommt, weil viele Menschen 50% ihres Gewichts, was sie abnehmen, durch Muskulatur auch abnehmen. Und das ist natürlich katastrophal. Und Bewegung und vor allen Dingen Krafttraining macht das deutlich nachhaltiger, weil wir unsere Muskulatur aufbauen können, das heißt unseren Grundumsatz erhöhen können und eben auch die Muskulatur, wenn wir sie benutzen, vom Körper sehr ungern dann abgegeben wird. Und was auch, und vielleicht noch als letzter Hinweis, und dann sind wir doch schon wieder tiefer eingestiegen in das Thema, als ich eigentlich gedacht habe, ich kann für die meisten Menschen tatsächlich nahelegen, den Proteinanteil in der Nahrung zu erhöhen. Ich empfehle das aus tierischen und vor allen Dingen auch pflanzlichen Quellen. Also ich halte eine pflanzendominierte Mischkosternährung für sehr vernunftsbegabt, kann allerdings wirklich sämtliche Studien, die zum Thema mit Veganismus oder mit vegetarischer Ernährung lebst du länger, in der Luft zerreißen. Also wirklich, das mag zutreffend sein, aber so wie die Studien durchgeführt werden, sind sie einfach nicht, können Sie das nicht belegen. Es sind viel zu viele Variablen drin und es ist eher davon auszugehen, dass das ein Bias ist. Das heißt, wir sprechen davon, dass die Menschen insgesamt gesünder leben, dass sie vielleicht wirklich auch mehr pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen, die dann auch vorteilhaft sind, vor allen Dingen Ballaststoffe oder pflanzliche Öle oder Pflanzensubstrate einfach, Nährstoffe an der Stelle. Oder sie haben höheres Einkommen oder sie beschäftigen sich insgesamt mehr mit der Gesundheit. Und da kann man so viel erzählen dazu, was am Ende des Tages die Erkenntnisse, die dann oft auch sehr medienwirksam publiziert werden, komplett in den Schatten stellt. Und da ist also meine Devise gerade für Menschen, die älter werden. Und jetzt kann ich das sehr, sehr differenziert wieder betrachten, wie funktioniert so Eiweißsynthese und was braucht es dann auch im Magen über Pepsin, damit es überhaupt aufgespalten werden kann und wann macht dann zum Beispiel auch Aminosäuren an der Stelle mehr Sinn, weil man vielleicht vor allen Dingen eine sehr stark eiweißverdauende Darmflora hat im Mikrobiom, was wir uns natürlich auch immer und zwangsläufig dann in der Ganzheitsmedizin anschauen dürfen, dass ich grundsätzlich trotzdem sagen kann, dass Menschen aufgrund der schlechteren Synthese von Eiweißen und Proteinen, das ist ja gleichbedeutend, das ist das Gleiche, im Laufe ihres Lebens ihren Bedarf nach oben schieben sollten und ein Mensch, der irgendwo vielleicht wie du auf Mitte 50 irgendwann mal zusteuert, der sollte aus meiner Sicht und mit 60 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen, wenn nicht ganz bestimmte wieder kontrainduzierte Krankheiten vorliegen, was für die meisten eben nicht gilt. Deswegen bitte auch meine Aussagen hier immer nochmal differenziert und vielleicht auch mal individuell nochmal betrachten. Aber vom Grundsatz her ist das, was wir oft lesen, mit 0,8 bis 1,2 Gramm als DGE-Empfehlung für Sporttreibende, wirklich, es tut mir im Herzen weh, aber, und ich möchte hier auch nicht einseitig wettern oder sowas, aber das ist einfach, wir müssen halt auch Forschung akzeptieren, die sicher nicht alles belegen kann. Gerade in der Mentalforschung sind wir in den absoluten Startlöchern stehend und auch in der Mikrobiomforschung ist wahnsinnig viel Potenzial nach wie vor, kann man ganz klar sagen. Aber wir können an der Stelle schon mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass das einfach für die meisten Menschen zu wenig ist. Und wenn wir aber ausreichend Proteine zu uns nehmen, dann ist das nicht nur der wichtigste Baustoff für unseren Körper, sondern es ist gleichzeitig auch ein Sattmacher. Und das ist das, wo ich den Kreis jetzt noch zu dem Thema schließen möchte. Das heißt, hat unser Körper genug Proteine aufgenommen, dann sagt er auch mal viel schneller, also von meiner Seite müssen wir nicht mehr unbedingt ans Dessertbuffet gehen. Und dann ist die Frage, was macht der Kopf raus, was macht die Dopaminausschüttung, die Endorphinausschüttung, was haben wir uns da angelernt, was macht das Mikrobiom über die einseitigen Bakterienstämme, die oft als Psychobiotika auch unser Verhalten, unsere Art zu denken, massiv beeinflussen. 90% bottom-up, also an Kommunikation, kann man sich schon vorstellen, dass da eine ganze Menge an Arbeitsaufträgen von unten nach oben läuft. Und wenn das Milieu nicht stimmt, das sehen wir in jeder Stadt, dann ist da häufiger mal Randale angesagt. Ne? Und da läuft nicht alles nach Plan und Vorgabe und schon gar nicht gesetzeskonform.
Mega. Ben, übrigens für den Fall, dass ihr jetzt sagt, das hört sich ja irgendwie sinnvoll an, was der Typ da erzählt. Wie gesagt, ihr könnt mit ihm zusammenarbeiten, ihr könnt seine Bücher lesen, guckt einfach auf die Seite, findet alles in den Shownotes. Und wenn ihr euch überlegt, Mikrobiom, habe ich schon mal gehört. Letzte Woche ausgelesen The Diet Muse von Habe ich vergessen. Sehr geiles Buch, kann ich euch zu dem Thema auch durchaus ans Herz legen. Ist das eine gute Buchempfehlung?
Ich habe es tatsächlich so noch nicht gelesen, obwohl ich von dir den Buchtipp bekommen habe. Ich bin, was so Literaturthemen angeht, immer ziemlich ausgelastet. Und so was du mir bisher erzählt hast, nochmal. Das Wichtigste ist doch, dass wir Bewusstsein bekommen. Und wenn wir Bewusstsein haben, dann sind wir in der Lage, andere Entscheidungen zu fällen. Und sich anzufangen, mit etwas zu beschäftigen, hat immer gute Erfolgschancen. Und das Zweite an der Stelle ist aus meiner Sicht, je mehr wir an Know-how, prinzipiell auch fundierten Know-how haben, desto eher können wir ja Entscheidungen fällen, anstatt einfach zu sagen, ich verlasse mich jetzt darauf, was große Ernährungskonzerne, die ich jetzt nicht nennen möchte, mit Ballaststoffanteilen auf ihre Verpackungen schreiben und cholesterinsenkenden Inhaltsstoffen wir können das zugesetzten Vitamin C. Also sorry, ne? Bitte einfach den Kopf anmachen, und das ist auch mein erster Appell, bevor man sich bei mir meldet. Ich freue mich natürlich über jeden, der sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen und auch mal ein Buch von mir liest. Bitte macht eure Hausaufgaben als allererstes. Das meine ich mit großer, großer Wertschätzung. Da liegen eure Nuggets, um voranzukommen.
Ja, ich erzähle das nur für einen Freund. Übrigens, das Wissen darüber und da nichts zu tun, hilft vermutlich nicht besonders weiter. Ben, ganz am Ende eine ganz andere Frage. Und die hat jetzt mit dir ganz speziell zu tun. Und zwar, stell dir vor, du hast die Möglichkeit, du hast eine Zeitreisekapsel gewonnen bei, keine Ahnung, Wer wird Millionär, und die bringt dich entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Erste Frage, wohin würdest du reisen wollen, tendenziell eher?
Oh, wow, also solche Fragen sind ja für mich immer eine große Herausforderung für jemanden, der nachdenken möchte. Und auch wenn ich das für meine Einstellung und mein grundsätzliches Denken komisch finde, ich würde in die Vergangenheit nochmal gehen. Ich würde meinen Papa gerne nochmal an meiner Seite haben wollen, ein letztes Mal.
Gut, damit hast du die zweite Frage schon mit beantwortet. Wohin würdest du reisen? Was würdest du sehen wollen? Was würdest du nochmal miterleben wollen? Zeit mit deinem Papa. An der speziellen? Denkst du an eine spezielle Situation?
Ganz viele, ne? Also ich habe mit meinem Papa viel gearbeitet. Ich habe ein sehr gutes Wertesystem vermittelt bekommen, und das lebe ich auch heute mit großer Hingabe. Ich habe mit meinem Papa viel Holz gemacht, das habe ich tatsächlich geliebt. Und das haben wir noch bis zum letzten Moment seiner Krebsbehandlung gemacht, dass wir zusammen in den Wald gegangen sind und schwere Bäume bewegt haben. Also es ist unfassbar viel möglich, und gerade auch in solchen Fällen bitte ich einfach als dringlicher Appell, differenziert sich mit den Themen zu beschäftigen. Es gibt dort viele Ansätze, und es ist wichtig, dass jemand bewusst eine Entscheidung fällt, was er machen möchte. Und ich würde einmal noch zu ihm zurück wollen, um ein paar Dinge zu besprechen, und dann würde ich nicht in die Zukunft reisen wollen, weil ich will das, was wir haben an Gesundheit. Ich möchte jeden Moment leben. Ich habe zwei kleine Töchter. Leute, diese Überlegung Vergangenheit, Zukunft, fairerweise ist sie doch Quatsch. Wir haben doch das Beste, was wir gerade bekommen können, genau in diesem Moment. Und es ist das, was wir draus machen. Das Leben, und jetzt nehme ich auch mal ein etwas deftigeres Wort, schickt uns manchmal die Scheiße. Da können wir dann auch nichts dran ändern. Aber es ist unsere Entscheidung, wie wir damit zumindest mittel- und langfristig umgehen wollen. Und dadurch kommen wir in die Situation zu gestalten und auch irgendwie eine Selbstermächtigung zu haben. Das beste Leben leben wir gerade in diesem Moment.
Ja, Ben, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank fürs Interview.
Danke dir. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, und vielen, vielen Dank an alle, die auch zugehört haben und uns die Zeit geschenkt haben.
Ja. Also jetzt habt ihr jemanden mitbekommen, erlebt, der ganz, ganz viel weiß und der auch seine persönlichen Sachen ganz am Ende geteilt hat. Auch dafür nochmal Dankeschön. Und wenn du da was zu sagen hast, wenn du da eine Idee zu hast, dann lass uns das doch in den Kommentaren da. Danke dir fürs Zuschauen. An der Stelle ist hier aus, weil du hast mitbekommen, es liegt an dir. Mach daraus, was du für richtig hältst. Wir sehen uns nächste Woche bei einem ganz anderen Thema. Bis dahin, gute Woche dir, erfolgreiche Woche. Bis bald. Tschüss.